willkommen zu Folge 185 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit in der Aufnahme ist der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin.
Ja, die Länderspielpause liegt hinter uns und wir sind im nächsten Block von 4 Spielen, bis dann die nächste Länderspielpause ansteht. Und ja, wie wir wissen, ist man ja irgendwie, wo man gegen den HSV verloren hat, als Tabellenführer in diese Länderspielpause gestartet. Und eigentlich ist ja auch alles gerade nicht so schlecht irgendwie bei der Fortuna. Es gibt irgendwie wenige Themen abseits des Platzes. Es gibt zwar diese, das Thema, dass der Trainer vielleicht einen neuen Vertrag brauchen könnte und wir uns, glaube ich, alle freuen, wenn das möglichst bald geschehen würde, aber da hat, glaube ich, auch keiner von euch gerade irgendwie gesteigerte Sorge, dass das nicht letztendlich über die Bühne gehen wird, oder?
Nein, also dass er verlängern wird, da gehe ich von aus, nur da wird drin stehen, ich kann möglicherweise mir einen neuen Verein suchen, wenn ich mit der Fortuna nicht aufsteige. Da gehe ich mal von aus.
Aufstehen oder aufsteigen, manchmal ist es das Gleiche. Ja, also ich glaube auch noch ist es zu früh, da irgendwie sich Sorgen zu machen. Das ist, glaube ich, im Rahmen einer Vertragsverhandlung vollkommen normal, dass es noch ein bisschen dauert. Ich glaube, wenn wir jetzt im Winter zur Winterpause immer noch am gleichen Stand sind, da könnte man mal kritische Nachfragen stellen oder halt das Thema größer aufziehen. Aber aktuell ist das, glaube ich, einfach, da sprechen Leute miteinander und passt.
Das glaube ich nicht, dass wir da bis zur Winterpause warten müssen. Also das würde mich
ich
schon sehr
wundern. Ich auch nicht. Ich wollte das nur als, wann müssen wir denn quasi drüber reden, ohne dass der Vertrag schon unterschrieben ist. Also dann...
Also ich denke mal, man muss die nächste Länderspielpause füllen mit irgendwelchen News und da wird dann Vollzug gemeldet spätestens.
Die aktuelle Länderspielpause hat die Fortuna ja auch mit News gefüllt, indem sie nämlich vermeldet hat, dass sie ein positives Geschäftsergebnis im vergangenen Rechnungsjahr, Geschäftsjahr 2023/24 erzielt hat von über 500.000. Das ging natürlich auch an die Mitglieder. Die Nähe zur nächsten Mitgliederversammlung Mitte November liegt da nahe. Und wir haben das ja natürlich auch wahrgenommen, aber ohne dass man halt genauer in diese Zahlen guckt, ohne dass es einen Geschäftsbericht gibt, der einem vielleicht mehr Aufschluss gibt darüber, wie diese Zahl von 567.883,30 € zustande gekommen ist, macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, da über dieses Finanzergebnis zu sprechen. Und deswegen können wir darüber sprechen, dass man positive Finanzergebnisse dadurch erzielt, indem man sehr viele Spiele gewinnt. Und da hat die Fortuna ja gegen Regensburg wieder eines hinzugefügt.
Ja, Gott sei Dank. Also ich glaube, das ist ja schon ein Spiel gewesen, wo wir jetzt, wenn man das nicht gewonnen hätte, vielleicht uns doch angefangen hätten, irgendwie erste Sorgen zu machen, weil vielleicht so ein leichter Negativtrend irgendwie erkennbar gewesen wäre, nicht zuletzt deswegen, weil ja man da mit Regensburg ja wirklich auch auf einen Gegner getroffen hat, der ja bisher wirklich gar nicht in diese Liga reingefunden hat. Und
wann ist denn ein Trend?
Tja.
Also wenn die Fortuna das Spiel jetzt nicht gewonnen hätte, wäre das schon ein Trend, weil wir, also klar, dass die gegen HSV verloren haben, weil sie verloren haben, aber ja.
Ja, also auch die Niederlage gegen HSV, das haben wir ja beim letzten Mal ganz gut beschrieben, war ja jetzt auch noch gar kein wirklicher Aufreger, von daher, ja, also.
Ich wollte jetzt eigentlich noch das Köln-Spiel dann ein bisschen mit reinnehmen, ne? Dass man okay, dann so sagen kann, okay,
das ist Spieler,
drei aus vier nicht gewonnen und so weiter, ne? Und gerade eben wegen der bisher eben doch offensichtlich zutage liegenden Schwäche des Gegners. Ich finde schon, dass man dann halt zumindest mal drüber hätte reden können.
Ja gut, aber jetzt ist es halt der Konjunktiv geblieben, zum Glück.
Das sehe ich nämlich ein bisschen anders. Ich finde, man kann auch bei dem Spiel schon kritisch über ein paar Punkte sprechen.
Ja, das werden wir auch tun. aber trotz allem, also wir können natürlich am Ende darüber sprechen, was ist attraktiver Fußball. Aber wenn man euch vor der Saison gesagt hätte, nach 9 Spielen stehen da 20 Punkte, dann hätte euch das doch durchaus positiv überrascht. Und was so eher die realistische Herangehensweise für mich in die Saison gewesen war, ist die andere Statistik, die da heißt, nach 9 Spieltagen ist David Kownacki mit 2 Toren der beste Torschütze für Fortuna. Das war so eher das, was ich von der Saison erwartet habe. Und damit hätte ich niemals gedacht, dass man damit 20 Punkte holt. Aber vielleicht treffen wir uns ja am Ende des Spiels nochmal bei diesen 2 Extremen.
Ja, werden wir mit Sicherheit. Also ich habe mir vor der Partie so 4 Punkte notiert. Die ich gerne gesehen hätte in diesem Spiel und kann dann ja irgendwie auch auflösen, wie viel die Fortuna davon halt erfüllt hat und habe die halt so in der Wichtigkeit von oben nach unten halt notiert. Von daher, das würde ich dann gerne vielleicht irgendwie am Ende nochmal im Fazit irgendwie mit euch besprechen.
Aber willst du sie jetzt nennen am Anfang und dann gehen wir sie durch oder willst du sie einpflegen?
Jetzt kommst du nicht drum herum, du musst sie auf jeden Fall
ich auch.
Während der Analyse oder jetzt nennen und nicht beim Fazit.
Ja. Gut. Also das sind dann natürlich auch so ein kleines bisschen das Fazit schon vorneweg, aber es sind halt wie gesagt 4 Punkte in der Wichtigkeit jeweils abnehmend. Erster Punkt ist, glaube ich, absolut klar, da geht es erstmal um das reine Ergebnis, das Spiel zu gewinnen. Da können wir halt den Check hintermachen. Zweiter Punkt war, wir haben alle vorher uns angesehen, wie unglaublich offensiv schwach Regensburg gewesen ist. Ich glaube, mir war dann schon auch sehr wichtig und bestimmt halt auch der Mannschaft, dass man halt dann im besten Fall auch 0 gewinnt. Einfach weil du ja schon fast an dir selbst anfangen musst zu zweifeln, wenn du eine von den 2 Mannschaften gewesen wärst, gegen die Regensburg jetzt in dieser Saison halt getroffen hätte. Das ist glücklicherweise auch nicht passiert. Das heißt, du gewinnst mal wieder 0. Wieder mal ein Ausdruck für diese Stabilität, die du halt irgendwie hast, auch wenn das vielleicht an dem Tag ein bisschen einfacher gewesen ist, als das vielleicht gegen den einen oder anderen Gegner noch sein wird, mal 0 zu spielen. Der dritte Punkt war, mal das ein oder andere zu sehen, wie die Fortuna auch mal irgendwie zu, in Anführungsstrichen, einfachen Toren kommen will.
Meinst du Ecke-Kopfballtor?
Zum Beispiel. Also das hat absolut zu diesen Sachen dazugehört, dass man halt in der Lage ist, vielleicht irgendwie nicht immer so unglaublich hart für die Tore arbeiten zu müssen. Und da gehörten dann halt Standardtore dazu, wo ich finde, dass die Fortuna in dieser Saison noch deutliches Potenzial nach oben hat. Gerade weil man gute Standardschützen hat, die ja auch häufig gar nicht unbedingt auf dem Platz stehen, war jetzt dieses Mal anders und halt eben auch Leute, die durchaus verwerten können. Und Stürmertore gehören da halt auch einfach mit dazu, wo wir wirklich noch bisher noch nicht so viele von gesehen haben. Das ist dann glücklicherweise auch passiert. Und dazu gehört halt eben auch, vielleicht so dieses... Das ist 4. Punkt 3, immer noch Punkt 3.
Okay, Punkt 3. Ja. Okay.
Und das ist in Anführungsstrichen einfachen Tore.
Okay.
Und dazu gehören halt eben auch vielleicht mal, dass ein Tor einfach durch eine individuelle Überlegenheit oder eine Einzelleistung halt irgendwie fallen kann. Und da gibt es, glaube ich, dann einen bei Fortuna, der da wirklich hervorstechen könnte. Und das hat er halt eben jetzt auch gemacht mit Maren van Brederode in dem Spiel. Fand ich auch sehr positiv zu sehen, weil das ist, glaube ich, jemand, der halt eben dieses Potenzial in sich hat, dass er halt einfach mal aus dem Nichts irgendwas kreieren kann.
Und darüber wird noch zu reden sein. Da habe ich eine andere Meinung zu, aber okay.
Ja, ich habe es jetzt einfach erstmal hier mal notiert. Ja. Punkt 4 und den kann man dann letztendlich, glaube ich, nicht abchecken. Das ist einen ersten Schritt, einen ersten Entwicklungsschritt zu sehen, dahin, dass die Fortuna eben auf das, was sie halt bisher gewesen ist in den 8 Spielen vorher, im ersten Saisonviertel, dass sie quasi einen Entwicklungsschritt zeigt in Richtung einer Ballbesitzmannschaft. Jetzt ist natürlich die Frage, muss sie das überhaupt sein? Da können wir vielleicht später noch drüber reden, aber ich hätte es, wie gesagt, einfach wünschenswert gefunden, weil jetzt eben auch ein Block kommt mit vielen Spielen gegen Gegner, wo man vielleicht häufiger mal aus dem eigenen Ballbesitz halt irgendwie was kreieren muss oder vermutlich kreieren wird können müssen. Und das haben wir jetzt halt nicht gesehen und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass das eben auch dafür sorgen wird, dass die Fortuna noch das ein oder andere Problem in den nächsten Wochen und auch in dieser Saison halt bekommen wird. Aber ich meine, solange du halt immer das 1-0 nach einem Standard machst und dich dann halt wieder auf deine Spielweise verlassen kannst, wie jetzt genau gegen Regensburg, auf diese Spielweise, wie wir es jetzt halt wirklich in den Spielen davor auch immer gesehen haben, dass du halt aus einer stabilen Defensive umschalten kannst, müssen wir uns da weniger Gedanken drüber machen.
Aber das verstehe ich jetzt richtig, ne? Diese Liste hast du quasi von dem wichtigsten Punkt zum unwichtigsten gemacht. Aber kann man das nicht eigentlich auch genau umgekehrt lesen, was du jetzt gerade vorgestellt hast? Wäre es quasi, wenn das Argument könnte ja sein, ist es nicht vielleicht wichtiger für die 34 minus, wie viele Spieltage haben wir jetzt, habe ich schon wieder vergessen, Spieltage, dass man den vierten Punkt, dass man da eine Entwicklung hinbekommt und vielleicht das einzelne Spiel gegen Regensburg, das man gewonnen hat, klar, 3 Punkte kann man haben, ist vielleicht gesamt gesehen auf 34 Spieltage gar nicht so wichtig.
Ja, gehe ich gewissermaßen mit dir mit, aber man muss es halt so ein bisschen an die Realität anpassen, ne? Und ich glaube, dass halt, wenn du jetzt in dem Spiel eine Entwicklung zu einer Ballbesitzmannschaft sehen würdest, damit allerdings das Spiel nicht gewinnen würdest, würde dich das, glaube ich, keinen Schritt weiterbringen, weil du dich dann halt fragen würdest, müssen wir nicht das, was wir jetzt an Entwicklungsschritt gesehen haben, sofort wieder zurückdrehen, damit wir halt zumindest wieder das von vorher haben, nämlich diese Stabilität.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich meine, solange wir jetzt halt einfach keine berauschenden Fußballfeste sehen, aber die Punkte einfahren, ist mir das deutlich lieber, als dass man irgendwie auf der Entwicklung hin zu besserem Fußball ein paar Punkte liegen lässt und am Ende in der Relegation scheitert.
Okay.
Ja. Du hast komplett recht, irgendwie im Vakuum betrachtet, aber ich glaube, wenn wir jetzt halt eine Fortuna gesehen hätten, die Regensburg komplett an die Wand gespielt hätte, am Ende da irgendwie mit Expected Goals rausgeht von, was weiß ich, eine 5, einfach eine Fülle von Torchancen hat, die ne, jedes sich durchs Zentrum durchkombiniert, hervorragendes Positionsspiel, hohe Ballbesitzphasen und Regensburg aber irgendwie ein glückliches Tor nach einer Ecke und einen abgefälschten Weitschuss hat und du spielst am Ende 2-2, dann sind wir, glaube ich, nicht so positiv gestimmt, wie wir es heute sind, auch wenn das eigentlich rein von der Faktenlage her eigentlich der viel, viel wünschenswertere Schritt
ist. Ja, weil also das Szenario, das du da gerade aufgemacht hast, da wäre ich skeptisch, dass wir das so negativ gesehen hätten. Aber das ist ja schon auch ein. Es gibt noch einen weiteren Punkt, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir diese 4 Punkte durch, aber zum Beispiel, ob die Fortuna sich eigentlich so schwer tut mit Tore schießen und diese Tore immer hart erarbeiten muss, da müssen wir auch mal ein Fragezeichen hinterstellen. Und vielleicht können wir das auch anhand dieses Spiels allmählich uns erschließen, diese eine Antwort auf diese Frage. Wir müssen das jetzt gar nicht sofort machen. Was ich aber jetzt sagen will mit dieser Meta-Frage, die du aufgemacht hast, hier spielerische Entwicklung und so weiter und so fort. Am Anfang stand die Aufstellung und man musste sich ja fragen, und das frage ich mich aber nach dem Spiel auch noch, wie wollte die Fortuna eigentlich vor dem Spiel Fußball spielen, offensiv? Also weil wir wissen ja, es gab Ausfälle auf den Außen. Ioa kam als Rechtsverteidiger rein, völlig überraschend dann Quashi. Den sah man erst in der Aufstellung und man dachte, okay, Dreierkette vielleicht, aber nein, er spielte sich Linksverteidiger. Und Appelkamp kommt rein, um hinter der Spitze quasi das Mittelfeld zu komplettieren. Genau. Und dann
hast du Device genannt? Also insgesamt
waren
es halt 4 neue, ne? Und ja, das muss man ja auch sagen, ja. Ne? 3 neue in der Dreierkette. Also ja. gerade weil ja auch Gaborie und Lundahl ziemlich kurzfristig mit Muskelverletzungen ausgefallen sind, hat man dann, glaube ich, auch sehr, sehr kurz vor dem Spiel ja irgendwie nochmal einiges ändern müssen. Jamil Siebert saß halt auf der Bank. Ich weiß, das war mit Sicherheit auch nicht geplant, den halt schon so früh dabei zu haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man das vielleicht irgendwie auch anders gelöst hätte, wenn man frühzeitig gewusst hätte, dass man halt eben auf die beiden Außenverteidiger verzichten muss, dass man da vielleicht irgendwie noch jemand anderen mitgenommen hätte aus der zweiten oder so. Von daher vermute ich fast, dass halt die Herangehensweise, die man halt wählen wollte, relativ kurz vor dem Spiel halt irgendwie nochmal umgeworfen wurde. Und ja, ich stimme dir halt auch zu, dass ich große Probleme gehabt habe und das eigentlich auch über große Teile des Spiels, also zumindest in den ersten zwei Dritteln des Spiels, halt wirklich den klaren Plan zu erkennen der Fortuna. Und die Frage ist aber auch, ob man den halt überhaupt wirklich haben wollte oder ob man sich halt eben nicht vielleicht einfach im Anbetracht der Harmlosigkeit des Gegners und des Vertrauens irgendwie auf die eigene Stabilität einfach darauf verlassen hat, dass man hinten halt wenig zulassen wird und vorne schon irgendwie zu Chancen kommen wird. Weil das ist ja irgendwie was und das meinte ich, glaube ich, eben mit diesem hart Arbeiten für die Tore. Also so unfassbar hart arbeiten tut die Fortuna gar nicht so richtig. Aber mir fällt es halt so schwer, den Finger drauf zu legen und zu sagen, das ist es, wie die Fortuna halt Fußball spielen will. Das sind halt irgendwie so ihre Go-To-Spielzüge. Das ist halt das, was funktioniert und das sind so die ein, zwei, drei Dinge, die halt irgendwie vielleicht auch in schweren Zeiten so die Mechanismen sind, auf die man halt zurückfallen kann, weil das hat sich irgendwie noch nicht so richtig rausgebildet.
Nein, aber ich meine, man muss auch auf der anderen Seite sagen, wenn man jetzt die ersten 8 Spiele vor der Länderspielpause nimmt, dann hat das auch eine Zeit lang gedauert, bis dann ein David Kownacki bei 100% war. Am Anfang hatten wir irgendwie Danny Schmidt, der jetzt auch bei 2 Saisontoren so wie Kownacki steht. Also es hat ja auch vor der Länderspielpause ein bisschen gedauert, bis sich im Prinzip eine Startformation herauskristallisiert hat. Lundahl kam dann noch hinzu und den Schritt, den hat man ja jetzt eigentlich erwartet, weil man mal eine Woche hatte, um mit der gesamten Kapelle, kaum jemand ist noch verletzt, irgendwie zu arbeiten. Muss man natürlich sagen, waren einige auf Länderspielreise und dann ist es natürlich so, dass man vielleicht einen Plan sich zurechtgelegt hat, der halt durchkreuzt wurde durch kurzfristige Ausfälle und dann gesagt hat, okay, bei dieser Viererkette da hinten, ja, soll hinten vor allem erstmal die Null stehen. Alle unterstützen bitte diese neu gebildete Viererkette und vorne sind wir einfach individuell stärker. So.
Aber so sehe dann ich das. Ich glaube auch, dass dieser kurzfristige Ausfall eine Auswirkung hat. Aber mein Argument ist, dass Sanders Trainerteam nicht konsequent genug umgestellt hat. Also, Thune hat ja gesagt, Quashi hat man reingebracht, weil man, also er hat fast so mehr oder weniger gesagt, wir hatten ja auch keinen anderen, so, ne, war und hat das dann so ein bisschen taktisch mit, ja, Konterabsicherung, ne, er spielt halt den defensiveren Part und Joa macht den offensiveren Part. Bei Konterabsicherung, das ist natürlich jetzt nicht falsch, aber das machst du ja vor allem dann, wenn du halt viel eigenen Ballbesitz hast, hoch und so, ne, also so wie sie dann gespielt hatten, brauchten die nicht so wirklich viel Konterabsicherung. Und das zweite Thema, was er aufgemacht hat, ist dieser Platz. Ja, das hat, und bei vielen anderen Trainern würde man mit den Augen rollen. Daniel Thune ist jetzt nun kein Trainer, der halt mit dummen, schlechten Ausreden daherkommt, sondern da glaube ich ihm jetzt einfach mal, dass dieser Platz wirklich schlecht war und halt einen Einfluss auf diese Spielweise hatte. Und was macht die Fortuna dann? Die schlagen halt lange Bälle raus. Und dafür haben die meines Erachtens aber halt nicht das Personal aufgestellt. Also das musste ja irgendwann klar geworden sein. Und warum ist das nicht schon vor dem Spiel klar geworden, dass du eventuell lange Bälle rausspielst? Weil dann hättest du nämlich etwas machen müssen, was wahrscheinlich sehr weh getan hätte, weil man wahrscheinlich hinter Appelkamp schon am Freitag gesagt hat, dass er spielen würde. Und dann hätte man wahrscheinlich ihm am Samstag sagen müssen oder wann auch immer die beiden Verletzungen klar war, dass er das nicht tun wird. Und das ist natürlich gerade mit dieser Vorgeschichte auch nicht einfach. Und ich glaube, deswegen hat man es nicht gemacht. Vielleicht auch, weil Vincent Vermeer noch nicht die Fitness hat, ich weiß es nicht. Aber eigentlich hätte man, wenn man mit langen Bällen spielen müssen, halt Vermeer statt Appelkamp oder sogar Danny Schmidt statt Appelkamp bringen müssen.
Ich kurz, ja genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also Danny Schmidt hätte für mich, glaube ich, dann mehr Sinn gemacht, auch wenn er auch jetzt, glaube ich, gerade nicht in der allerbesten Form ist. Einfach weil er halt, weil du halt dafür das System nicht wechseln musst. Und ich glaube, dass man halt irgendwie nochmal an dem System rumdoktert, wenn du halt die fast die ganze Viererkette halt irgendwie austauschen musst. Finde ich, ist unwahrscheinlich. Da würde sich, glaube ich, das Trainerteam um Daniel Thun immer lieber nicht für entscheiden. Du hättest auch durchaus dann überlegt, mit Doppelspitze zu spielen, mit Vermeer und Kovnatski nebeneinander, aber das haben wir noch gar nicht gesehen, halt diese Saison. Und ja. Ich weiß auch nicht, ob die beiden wirklich so richtig gut zueinander passen. Ja. Also ich habe irgendwie so die Vermutung, mit Pečinović könnte das irgendwie besser funktionieren, einen Doppelsturm zu haben. Bei Kubnatski und Vermeer sehe ich das halt nicht, dass sie wirklich zueinander passen. Lass mich dabei, also aber auch einfach nur, weil ich es halt bisher noch nicht gesehen habe, da lasse ich mich auch super, super gerne überraschen, weil das wäre halt irgendwie auch natürlich eine wichtige, irgendwie noch ein wichtiger Pfeil, den man halt irgendwie noch im Köcher haben könnte für den Rest der Saison.
Ja, also ich glaube, dass das überhaupt nie ein Gedankenspiel war, anders aufzulaufen. Und ich glaube auch, dass man Schinter Appelkamp irgendwie, ja, die letzte Chance, vielleicht ja, ist es so,
genau das ist es
geben
doch.
Wollte.
Aber wenn das wirklich so ist, dann hat man ihn ja verbrannt. Und zwar sehenden Auges. Weil das ist nämlich auch das, weshalb mich so ein bisschen ärgert. Also man hat ein Spiel gespielt, das nicht auf Schinter Appelkamp ausgerichtet ist. Mhm. Und damit ist er halt, er hat kein total überzeugendes Spiel gemacht. Er hatte immer wieder Momente und ich fand es auch immer wieder, wo er halt seine Möglichkeiten einbringen konnte. Aber eigentlich ist dieses Spiel halt an ihm vorbeigelaufen, auch weil es vorbei an ihm vorbeilaufen musste. Ja, also wenn du halt sagst, du springst einen Spieler, der eine schwierige Zeit hat, der einen anderen Anspruch hat an sich und auf den sicherlich auch viele Hoffnungen liegen und spielst dann halt komplett an ihm vorbei Fußball, ist das, finde ich, eigentlich auch nicht verantwortungslos vom Trainer, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, ne? Aber schon auch ein schwieriger Move.
Könnte man dann halt wirklich so früh, also hätte man dann wirklich zum Beispiel jetzt am Freitag das schon einschätzen können, dass der Platz halt so schlecht ist. Also ich hatte jetzt so von der Pressekonferenz her den Eindruck, dass das halt wirklich irgendwie erst dann während des Spiels so richtig klar geworden ist, dass dass es halt nicht geht und dann stehst du halt irgendwie da, ne? Weil genau danach hat nämlich dann ja eigentlich das Spiel der Fortuna ausgesehen, dass man halt einfach mehr aus der Not heraus, weil du hattest ja schon auch die Qualität, um dich da vielleicht irgendwie auch das ein oder andere Mal hinten irgendwie auch rauszuspielen, dass du dann halt wirklich aus der Not raus dann eigentlich ziemlich schnell halt darauf gehst, dass halt deine Idee, um halt das erste Spieldrittel zu überbrücken, halt einfach ist, dass du halt einen langen Ball von Kastenmeier nach dem anderen auf Felix Klaus spielst. Manchmal einen auf Appelkamp, manchmal einen auf Rossmann. So. Und lang heißt dann in dem Fall nicht auf die grüne Wiese hinter einen Verteidiger, sodass die halt zumindest diesen Ball noch erlaufen können, sondern halt auf Brust beziehungsweise auf Kopfhöhe, sodass halt einfach super viele Bälle halt verloren gegangen sind und auch eben viele zweite Bälle dann irgendwie erstmal bei den Regensburgern gelandet sind, weswegen man es eigentlich ganz, ganz selten mal geschafft hat, irgendwie auch mal durch eine längere Ballbesitzphase irgendwie mal das Spiel zu kontrollieren. Und Regensburg, die haben es wirklich auch sehr, sehr gut gemacht, aber den haben natürlich auch dann ganz nach vorne irgendwie auch einfach die Mittel, glaube ich, gefehlt, um das halt wirklich irgendwie auch mal auszunutzen und Fortuna da wirklich unter Druck zu bringen. Deswegen war das dann eben auch, bestimmt lag das auch an den Platzverhältnissen, teilweise auch echt ein Spiel, dass man sich nicht so super gut ansehen konnte, so wie man das halt irgendwie aus den früheren Jahren bei Regensburg kennt. Insgesamt viele hohe Bälle, viel Geflipper, viel so Kopfball Duelle, viele Bogenlampen, wo der Ball einfach senkrecht hochsteigt und dann irgendwie wieder runterfällt und immer mal wieder so diese wirklich längere Phasen, wo es kaum irgendwie mal Spielfluss gab.
Aber wäre das Spiel, also würden wir jetzt nicht ein ganz anderes Spiel besprechen, auch was möglicherweise die Herangehensweise von Fortuna angeht. Wenn der Angriff, der nicht mit einem langen Ball gespielt wurde, in der 7. Minute direkt zum Torerfolg führt. Also das war ja mal so gespielt, wie man es auch mit einem guten Platz gespielt hätte. Also Rossmann wird steil geschickt, findet dann in der Mitte von Quaschi, genau, findet dann mit nicht Gnatzki, sondern ja, Felix Klaus, der ja nicht das absolute Kopfballungeheuer ist, der köpft dann den Torhüter an, der den Ball nicht festhalten kann. Im Nachstochern kommt der Torwart ein weiteres Mal dran und danach wird noch über einen Foul-Elfmeter diskutiert, weil der Regensburger Abwehrspieler bei seiner Klärungsaktion auch David Kownacki trifft. Meiner Meinung nach vollkommen richtig, dass das kein Elfmeter ist. Ja, und wenn aber dieser Ball da reingeht, gerade der nachgestocherte von Klaus, da hat der Torwart ja auch ein bisschen Glück, dass er da wieder am Ball ist, dann läuft das Spiel halt anders. So.
Das stimmt, ja.
Nur danach kommt das, was du jetzt alles aufgeführt hast, also dass man halt vermehrt mit hohen Bällen arbeitet und dann nicht so richtig durchkommt. Und längere Zeit passiert eigentlich wenig. Also Regensburg hat nochmal eine Chance, über die Quaschi-Seite, wo sich Oberdorf grandios in den Abschluss hineinwirft. Und ansonsten köpfen ja De Weis und Oberdorf da hinten alles weg.
Ja, das war übrigens ein geile Kopfballvorlage von dem Hain, von dem Regensburger. Ich glaube, das war absichtlich, dass er den da so etwas strange in die Mitte geköpft hat. Also da zieht man schon mal den Hut. Das war echt clever mitgedacht. Aber gut, dann kommt Tim Oberdorf und klärt alles weg. Ich glaube, Tim, du hast irgendwas, ich will dich nicht falsch zitieren. Mhm. Moment. Entschuldigung, ich bin jetzt gleich dabei.
Hast du so ein Zitatenbuch von mir da liegen?
Nee, ich schon immer.
Aber das wäre eigentlich mal gut, also das könnte ich mal rausbringen.
Oh, ja, so bescheiden. Das könntest du schriebst quasi, ich habe irgendwann geschrieben, ein fürchterlicher Kick, und darauf hast du geschrieben, der Jan hat uns da, wo er uns haben will.
Ja.
Das stimmt, aber ich glaube, die Fortuna war auch da, hatte den Jan auch da, wo die Fortuna den Jan haben wollte. Also ich glaube, da haben sich beide so gegenseitig neutralisiert und waren damit wahrscheinlich nicht komplett unzufrieden, und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil halt die Regensburger zu null gespielt haben. Ich glaube, das war zu diesem Zeitpunkt noch. Ich glaube, das war denen wichtig, dass sie kein Tor kassieren, angesichts ihrer jüngeren Geschichte. Und die Fortuna hat, glaube ich, einfach, und das unterstelle ich ihr jetzt einfach, das Selbstbewusstsein mittlerweile zu sagen, wir kriegen unsere Gelegenheit, wir warten ab, wir sind geduldig und dann machen wir schon das Tor. Also,
das ist ja auch eigentlich das, was Fortuna schon seit dem ersten Spieltag überraschenderweise ausstrahlt. Ne? Also seit eigentlich diesem Eigentor von dem Darmstädter, wurde es dann halt einfach das erste Mal quasi in die Tat umgesetzt wird, dass man halt irgendwie bei einem Spiel, das halt unentschieden steht, sich eigentlich sagt, wunderbar, läuft doch alles für uns. Wer wird wohl als nächstes treffen? Wahrscheinlich wir. So, das haben wir jetzt einfach schon sehr, sehr viele Male halt diese Saison so gesehen, und ich glaube, genau in diesem Selbstbewusstsein spielt die Fortuna halt auch und ist dann halt eben auch letztendlich die Mannschaft, die dann trifft. Man hat dann kurz vor der Pause einen Eckball, die erste Ecke entsteht, als Johannesson seinen Gegenspieler aus kürzester Distanz an den Arm schießt. Der dreht sich da wirklich oder Rossmann ist es richtig.
Johannesson regt sich nur Johannesson so auf, dass er eine gelbe Karte kriegt.
Genau, also wirklich völlig unnötig. Das ist wirklich das allerletzte, wofür ich einen Elfmeter sehen will. Ja. Und Johannesson verhält sich dann noch zusätzlich blöd, weil der Schiedsrichter ihm halt auch schon deutlich sagt, du, wenn du jetzt, indem er halt kurz deine Finger zur gelben Karte schon zucken lässt, wenn du noch weiter mit mir redest, wirst du gelb bekommen. Und Johannesson redet einfach weiter und kassiert dann völlig zu Recht die gelbe Karte. Schießt dann die erste Ecke grauenvoll, trifft den Ball halt irgendwie gar nicht richtig. Glücklicherweise wird das aber trotzdem nochmal zu einer erneuten Ecke geklärt und die Ecke ist dann halt absolut perfekt zwischen Elfmeterpunkt und Fünfer gesetzt, genau mit dem richtigen Schnitt vom Tor weg und ja, in der Mitte kann sich dann Tim Oberdorf auch richtig gut von seinem Gegenspieler kurz für den einen Moment abdrücken und lösen und köpft dann in die lange Ecke ein.
Ja, die Birne war ja auch schon heiß. So viel hat er an dem Tag hinten rausgeköpft. Und wunderbar. Gönn ich ihm. Ist einfach cool. Hat ein geniales Spiel gemacht und belohnt sich dann.
Absolut. Ich habe ja bei Johannes und ich habe mich echt geärgert bei dieser gelben Karte, weil das ist so völlig sinnlos. Und dann habe ich mir gedacht, hat er nicht aufgepasst bei diesen wahrscheinlich sehr vielen an. Also es wird denen ja auch erklärt, den Spielern, ne, wie jetzt irgendwie die Regelauslegung ist. Da bin ich drauf gekommen, ja, der hat ganz sicher nicht aufgepasst, weil ich glaube, so ein Johannesson, der guckt dann aus dem Fenster und sieht einen Vogel und beobachtet dann einfach minutenlang einen Vogel, den er interessant findet. So stelle ich mir ihn vor, ich kenne ihn nicht persönlich, aber das ist irgendwie das Bild, das ich von ihm habe. Aber ja, dann kommt Oberdorf, schönes Ding. Ja, und genauso, es ist halt einfach, wann war die Fortuna so abgewichst? Vielleicht noch in der Rückrunde der letzten Saison, da hatte man halt Zollis, der halt alles gemacht hat, weil er einfach ein herausragender Fußballer ist. Aber man ist ja einfach abgewichst. Klar hat man eine gewisse Qualität, aber ne, es ist ja nicht immer, du hast es eben gesagt, Tim, es ist ja nicht immer der gleiche, der das Tor macht, der halt individuell beste Spieler, sondern irgendeiner halt von der Fortuna macht halt das Tor und im Zweifel vielleicht sogar ein Eigentor. Das passiert.
Ja, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, das genau beim Spiel gegen Jahn Regensburg so zu machen, weil stellen wir uns vor, zeitgleich im Regensburg-Podcast, ich weiß gar nicht, ob es einen gibt, aber wenn es den gäbe, dann würden die sagen, ja, irgendwann kommt immer unser Gegentor, so, ne? Also sie würden es halt umgekehrt sehen.
Aber das, wie gesagt, also das ist mittlerweile, würde ich sagen, sind die Indizien dafür ja auch bei der Fortuna schon da.
Ja.
Dass die halt diese Mentalität mit sich tragen, von wegen wir treffen schon.
Die Ruhe gibt den Daniel Thun mit, dass sie an ihre Stärken glauben, das auf jeden Fall, ja.
Und eigentlich sind wir damit ja auch schon am Ende der ersten Halbzeit angekommen.
Ja, ja.
Interessant fand ich dann aber auch, also Regensburg, man muss ja, also meine Güte, sind die schlecht. Also tut mir wirklich leid, ich habe nichts gegen die, aber also das hat man ja am Ende dieser ersten Halbzeit nochmal gesehen. Da haben die ja kurz vor dem Halbzeitpfiff die Fortuna einfach durch eine Dösbeutlichkeit wieder eingeladen. Und das wird man dann ja am Ende der zweiten Halbzeit auch nochmal sehen, dass bei denen die Konzentration irgendwann aufgehört hat und die individuelle Blackouts hatten.
Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Du hättest ja wirklich auch eigentlich das Spiel dann in den letzten Momenten vor der Halbzeit schon zumachen können. Ne? Also du hast ja dann eigentlich nochmal genau dieselbe Chance, die du halt schon in der 7. Minute hast. Rossmann setzt sich halt auf links 1:1 im 1:1 durch, flankt in die Mitte. Felix Klaus hat dann diesmal vielleicht nicht eine ganz so große Chance, kommt aber wieder zu einem sehr, sehr vielversprechenden Kopfball, der wird dann halt so gerade irgendwie noch geblockt und geht dann halt knapp vorbei und direkt in der Szene danach gibt es nochmal den langen Ball auf Felix Klaus, der einen sehr schwierigen Ball halt runterholt und die Regensburger kriegen es dann halt irgendwie auch nicht geklärt und schießen dann da irgendwie nochmal Kubnatski aus kurzer Distanz an. Der hätte da auch, also die stellen sich da auch ziemlich doof an, da hätte es wirklich einfach dann auch schon 2:0 stehen können und ja, und es ist eigentlich genau analog zum Moment in der zweiten Halbzeit halt irgendwie auch. Ne? Also wenn dann halt irgendwie der eine kleine Rückschlag kommt, dann ist eben halt direkt die Konzentration komplett weg und es schwimmt halt dahin. Also ich glaube, Regensburg hat richtig Glück, dass dann halt zu diesem Moment halt eben der Pausenpfiff kommt und man sich neu sammeln kann.
Genau. Aber das tun sie auch.
Ja, genau, in dem von Tim imaginierten Jan Regensburg-Podcast würde man ja jetzt sagen, auch das gehört quasi zu uns. Wir haben dann ja sogar Chancen und machen sie dann nicht. Ja. Und das stimmt auch. Die ersten Minuten dieser zweiten Halbzeit gehören de facto eigentlich keiner von beiden Mannschaften, aber eher schon dem Jan aus Regensburg.
Ja, die haben auf jeden Fall in den ersten 20 Minuten nach der Pause einige mittlere bis sogar, wenn man es nett sehen will, auch große Chancen, den Ausgleich zu machen. Also einmal muss Kastenmeier, zweimal muss er in höchster Not retten. Einmal bei so einem Kopfball. Weiß ich nicht, ob der gegen die Latte gegangen wäre. Gut, dass Kastenmeier den rüber boxt. Und dann wenig später, da steht er einfach nur richtig. Also ich sag mal,
ja,
ich weiß nicht so genau, ob das jetzt sein Torwartspiel war. Also da steht er halt einfach gut. Das war eine gute Freistoßflanke, die, wo Kastenmeier halt ja nicht so weiß, kommt da jetzt noch jemand dran oder nicht. Also es ist super schwer für einen Torwart.
Ich glaube auch, es ist schwer für einen Torwart. Er sieht da nicht ganz glücklich aus, muss man sagen. Also er hat das Glück des Tüchtigen vielleicht ja. Auf seiner Seite.
Ja. Ja, und deshalb reagiert Daniel Thune dann auch auf die ersten 20 Minuten, die sehr ausgeglichen mit leichten Vorteilen für den Jahren sind nach der Pause und nimmt Schinter und Felix Klaus runter und bringt Mbamba und Niemiec. Und damit ist der Arbeitstag für Appelkamp vorbei. Groß glänzen konnte er nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm in dieser Saison weitergeht.
Ja, also ich würde mir da jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen. Ich finde es erstmal gut, dass man ihm überhaupt mal wieder das Vertrauen halt geschenkt hat. Es werden jetzt immer noch weitere Spiele kommen, wo man mit Sicherheit mit dem Ball am Fuß irgendwie mehr kreieren muss und wo man halt tiefstehende Gegner knacken muss. Also da, man wird einen Schinter Appelkamp auf jeden Fall brauchen und er hat jetzt ja auch kein schlechtes Spiel gemacht, so, ne? Sondern vor allem hat er, wie ich finde, eigentlich ein sehr seriöses Spiel gemacht. Ist halt wirklich nur überhaupt nicht aufgefallen.
Ja, er ist halt einfach, seine Zahlen sind ja auch, fallen ja auch komplett ab.
Aber es ging halt eben nicht, genau.
Genau, das Spiel läuft eben vorbei.
Eine Sache, die ich auf jeden Fall aber zu Appelkamp gerne noch sagen würde und die finde ich halt wirklich interessant. Und das ist, dass man ihn jetzt anscheinend auch bewusst die Standards nicht mehr schlagen lässt. Und das ist dann eine Sache, die ich dann schon irgendwo auf einem bestimmten Level dann alarmierend finde, weil für mich ist Schinter Appelkamp der deutlich bessere Standardschütze, als es Johannesson ist. Und auch wenn jetzt Johannesson mit der Ecke das Tor vorbereitet hat und da auch sonst ehrlicherweise wirklich stabiler geworden ist und auch ordentliche Standards schlägt, teilweise, ich glaube, wissen wir alle, dass halt ein Schinter Appelkamp da viel, viel mehr Potenzial hat und einfach den viel, viel feineren Fuß hat und dass er da jetzt einfach ganz klar hinten anstehen muss, finde ich, kann ja eigentlich nur dafür sprechen, dass man ihm im Augenblick einfach auch diese Konzentration und diesen Fokus irgendwie einfach gar nicht zutraut.
Ich wollte eigentlich sagen, ich will es nicht überinterpretieren, aber fallen auch nicht so viele Gegenargumente ein. Das ist schon ein Punkt, finde ich auch. Ist mir auch aufgefallen. Also, ich habe es nicht so stark interpretiert wie du, aber ich finde deine Überlegungen dazu jetzt auch nicht komplett an den Haaren herbeigezogen.
Ja, und gerade wenn ich mich auch nochmal daran erinnere, dass irgendwie, ich meine, wir haben jetzt ja gar nicht so wahnsinnig viel von ihm gesehen in dieser Saison. Das letzte Mal, als man irgendwie wirklich was von ihm gesehen hat gegen den HSV, hat er halt eben auch zwei grottenschlechte Standards getreten. Ne? Also irgendwie, wo einmal der Ball ins Aus geht und einmal sofort beim Gegner landet und das halt irgendwie nicht aus Zufall, sondern einfach, weil er halt überhaupt nicht die Konzentration und den Fokus irgendwie in diesem Augenblick halt zeigt. Und das ist auf jeden Fall was wir, glaube ich, im Auge behalten sollten, weil wir sprechen jetzt ja in dieser Saison nicht zum ersten Mal, aber jetzt gerade ja auch schon seit längerem mal wieder über dieses große Rätsel im Verhältnis Daniel Thune, Schinter Appelkamp und das ist jetzt da zumindest mal irgendwas, wo wir halt irgendwie auch mit handfesten Dingen auf dem Platz arbeiten können und halt irgendwie nicht nur rumspekulieren müssen und
Er ist ja nicht nur Daniel Thun, ja, ne? Also für die Standards ist ja Martin Stevens verantwortlich.
Ja, Tim und ich weiß halt auch nicht, ob es momentan wirklich am Verhältnis
liegt. Ich glaube halt, dass so Standards schlagen und so, da ist ein freier Kopf und ein bisschen Selbstbewusstsein wahrscheinlich nicht schlecht. Und woher soll er das haben? Ne? Also das kann man, ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie das intern kommuniziert wird, weil das als Herabsetzung wahrgenommen werden kann, so wie du das formuliert hast, Lou, das ist schon möglich. Ja.
Ich glaube einfach, also ich vermag natürlich nicht in das Innenleben dieser Mannschaft zu sehen, aber dass einfach Shinta Appelkamp vielleicht auch unabhängig von Daniel Thun einfach ein Leistungsloch jetzt hat. Jetzt immer da rein zu spekulieren, was ist da mit dem Verhältnis? Schwierig, ja, finde ich. Auch können schwierig. Wir nicht beurteilen. Nee,
das ist vielleicht jetzt auch falsch angekommen, das wollte ich gar nicht so formulieren, sondern eher ist es ja trotzdem einfach immer so, dass wir uns gefragt haben, wieso wird er nicht aufgestellt? Und
das hat jetzt doch
mit dem Trainer zu tun. Genau, also ich wollte da überhaupt nicht, ich wollte gar nicht auf ein problematisches Verhältnis zwischen den beiden hinweisen, sondern einfach, dass wir uns immer gefragt haben, mein Gott, wieso wird dem Jungen das Vertrauen nicht geschenkt? Und da ist ja dann letztendlich schon der Trainer oder das Trainerteam halt, sind halt die halt entscheiden. Und weil sie halt eben auch die Trainingseindrücke haben und die haben wir halt eben leider nicht.
Genau. Dann kommen Nimetsch und Bamba und übrigens dieser gefährliche Freistoß kommt erst danach, kurz danach. Aber anschließend reißt die Fortuna durch die Wechsel oder einfach auch so das Spiel wieder an sich. Und
Ja, ging es euch auch so, dass ihr eigentlich ab dem Moment, wo der Wechsel stattgefunden hat irgendwie, wart ihr auch sofort ein kleines Stückchen beruhigter. Also ich hatte in dem Moment das Gefühl, das ist eigentlich genau das, was man jetzt tun muss. Also zum einen irgendeinen Wechsel zu machen, fand ich erstmal gut, weil man einfach immer passiver geworden ist und überhaupt keinen Zugriff mehr hatte. Und ich hatte einfach das Gefühl, egal welcher Wechsel jetzt stattfindet, es wird gut sein, irgendwas zu verändern. So, und das wird der Mannschaft irgendwie erstmal helfen und irgendwelche Parameter zu verändern, ist erstmal gut. Dann fand ich halt die Reinnahme von Niemetz war wirklich der absolute Elfmeter, den man halt irgendwie nur noch verwandeln musste. Und es ist dann ja eigentlich auch ziemlich aufgegangen, weil man hatte halt auch ja schon in der ersten Halbzeit eigentlich immer wieder die Räume zum Kontern. Es war halt nur super schwierig, diese Räume zu bespielen. Wenn es aber halt einen Spieler gibt, den du halt irgendwie auch mal mit einem langen Ball, mit einem hohen, langen Ball weit schicken kannst, der dann halt irgendwie auch, wenn er und halt der auch noch 5 oder 10 Meter aufholen kann gegen seinen Gegenspieler, der einen Gegenspieler wegschieben kann, so da hast du genau mit Niemetz halt den richtigen für. Und dass halt Regensburg ein bisschen mehr Risiko würde gehen müssen, aber ja eigentlich auch schon dabei war, das mehr Risiko zu gehen, das war halt absolut prädestiniert, weil man einfach auch genau diesen Ball, den man eigentlich für Niemetz dann halt irgendwie auch später immer mal wieder spielen konnte, hatte man halt schon mehrmals für Klaus gespielt in der ersten Halbzeit oder sehr häufig sogar. Und den kann Niemetz jetzt einfach viel, viel besser verarbeiten. Und dass wir uns ja auch einfach längst schon dran gewöhnt haben, dass halt Niemetz halt von der Bank kommt und einfach immer ein Faktor ist, wissen wir halt auch. Und das glaube ich, dann auch ein Bamba durchaus dann irgendwie die Möglichkeiten hat, vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Einfluss dann eben noch darauf zu haben, das Zentrum noch weiter abzusichern, zu verschließen und irgendwie beim Umschalten zu helfen, als irgendwie Appelkamp es schaffen konnte, offensive Akzente halt zu setzen an diesem Tag. Ich glaube, das waren einfach Wechsel, die auf der Hand lagen und die dann einfach auch gut funktioniert haben.
Ja, mit diesen Wechseln oder mit dem, was die Wechsel dann machten, da waren aber eventuell die Regensburger dann überfordert und auch der Schiedsrichter war überfordert. Weil es gab dann, nachdem Johannes ja fast das zweite gemacht hat, gab es eine Gelegenheit, wo ich am liebsten durch den Fernseher auf den Platz gestiegen wäre, um mir eine zu langen, weil er nämlich einen 1A Johannesson läuft alleine aufs Tor zu Moment verhindert hat, weil er nämlich zu früh abgepfiffen hat und eine gelbe Karte gab für ein Halten an Rossmann. Diese gelbe Karte wird im weiteren Verlauf noch wichtig, weil aus dieser gelben Karte nochmal eine Rebrote werden wird. Aber das war schon nicht so ein gutes Spiel lesen können vom Herrn Schiedsrichter, der eine 3,5 beim Kicker gegeben hat. Ich hätte ihm sofort eine 5 gegeben. Ja, ich finde es einfach so.
Also, du musst ja ehrlicherweise auch in die Betrachtung des Schiedsrichters erstmal mit einbeziehen, dass er halt in der ersten Halbzeit diesen Elfmeter pfeift. Und das ist auch schon ehrlicherweise nicht gut, finde ich. Das
finde ich jetzt nicht so schlimm.
So wie der Ball
sehr kleinlich
aber gepfiffen. Okay,
ne, und hat halt einfach geschenkt,
Szene
krass.
Ja, das
ist halt, als 1-0, das ist halt kann wahrscheinlich
ein Tor,
werden.
Ne? Das ist halt wahrscheinlich einfach ein Tor, dass du da halt abpfeifst, weil Johannes dann wirklich komplett alleine halt auf den Torwart zuläuft. Und es ist nicht so, dass er da halt in einer unübersichtlichen Situation irgendwie denkt, dass Fortuna wahrscheinlich dabei ist, den Ballbesitz zu verlieren, sondern es ist sehr, sehr offensichtlich, dass obwohl halt dieses taktische Foul passiert, Rossmann halt noch am Ball bleiben wird. So, es ist sehr offensichtlich zu sehen, dass er halt noch diesen Pass halt trotzdem wird spielen können. Und es ist völlig unnötig, da zu pfeifen. Und das ist halt wirklich nicht gut gewesen vom Schiedsrichter. Und umso schöner, dass halt am Ende von dieser Partie halt wirklich nur eine kleine Nebengeschichte ist.
Ja, true. Aber trotz allem ist die Fortuna wieder im Fahrersitz. So, dass diese ganzen Dinge vor den Wechseln, dass man gedacht hat, uiuiui, vielleicht geht das hier doch noch schief, waren ja nicht mehr wirklich da. Also man hat sich nur noch geärgert, dass man halt das Spiel nicht zumacht, dass der Closer den Sack nicht schließt. Aber das sollte ja dann in der 81. Minute gelingen. Nachdem auch Miron van Brederode schon eingewechselt war. Und der, so hat David Kownacki nach dem Spiel gesagt, dann 90% des 2-0s macht durch einen Alleingang. Und über diese 90% können wir ja gleich nochmal streiten, wie viel Prozent es dann wirklich sind. Auf jeden Fall kriegt er auf der linken Seite den Ball und lässt dann hintereinander drei Regensburger aussteigen, indem er so quer zum Tor läuft und flankt dann den Ball hinein und meiner Meinung nach eigentlich auch viel zu wuchtig. Also wenn da nicht Kownacki genau die richtigen Move macht, könnte der schon zu stark sein, um ihn noch runterzuholen. Aber Kownacki holt ihn runter und vollendet dann. Von daher, für mich ist das auf jeden Fall mindestens zu 50% das Kownacki-Tor, nicht zu 10%.
Für mich ist das zu 100% ein Tor vom Jan Regensburg. Also, weil das ist nämlich mein Argument, wo Lou dann eben von Brederode meinte, dieses Tor fällt nur gegen Jan Regensburg, weil jeder andere halbwegs kompetente Verteidiger von Brederode diesen Ball einfach vorher abnimmt. Der hat den ja auch nicht sicher. Der flippert sich da ja im Prinzip durch diesen Strafraum und die kriegen den da halt nicht gestellt. Und dann steht Kownacki also so frei. Das macht er super dann, ne? Will ich gar nicht sagen. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber das fällt gegen sehr, sehr viele Mannschaften, auch in der zweiten Liga, nicht dieses Tor.
Also es mag sein, trotzdem glaube ich, ist halt von Brederode eben dieser Spieler geworden, der ist, weil er halt eben auf engen Räumen es halt irgendwie immer schafft, diese kleinen Richtungswechsel halt irgendwie zu machen. Das mag halt irgendwie vielleicht auch immer ein bisschen chaotisch aussehen und das wird auch sicherlich häufig nicht funktionieren. Das wird aber immer mal wieder funktionieren und du hast halt auch einfach immer die große Gefahr als Gegenspieler, dass du halt einen Elfmeter oder halt einen extrem gefährlichen Freischuss provozierst, wenn du halt versuchst, dazwischen zu langen. Und das ist schon eine Qualität, die wir halt bei der Fortuna sonst im Kader nicht haben, diese Situation da halt so zu lösen. Klar, also diese Flanke auf Kownacki ist dann nicht gut. Ich weiß auch nicht, ob er das wirklich halt so machen will. Und ich finde auch, da kann man wirklich nochmal David Kownacki dafür loben, wie er sich halt diesen Ball darunter pflückt. Das ist schon viel individuelle Klasse. Und man muss auf jeden Fall auch, finde ich, nochmal erwähnen, dass dann auch Felix Gebhardt, der Torwart der Regensburger, schon auch noch die Chance hat, das Tor nicht zwingend zu verhindern, das will ich gar nicht sagen, aber doch seine Chancen, dieses Tor zu verhindern, erheblich vergrößern könnte, wenn er halt ein bisschen schneller reagiert und den Winkel noch verkleinert, weil der hat schon noch eine halbe Sekunde Reaktionsfähigkeit und während Kubnatski den Ball da mit der Brust halt irgendwie runterholt, um halt irgendwie nochmal auf Kubnatski draufzustürzen, und das macht er halt nicht, und dann ist es natürlich super leichtes Spiel für Kubnatski, und ja, dann ist das Spiel halt eben auch vorbei, und umso schöner, dass dann auch irgendwie David Kubnatski endlich mal wieder ein Tor gemacht hat. Das ist schon auch wirklich wichtig, dass bei der Fortuna eben die Stürmer auch ab und zu mal treffen, und auch wirklich gut, dass dann halt so innerhalb von wenigen Minuten dieser Move halt von Brederode für die linke Seite zu bringen, Rossmann auf die Linksverteidigerposition zu stellen, halt eben auch aufgeht und man eben die rechte Abwehrseite der Regensburger einfach damit unter so einen konstanten Druck setzen kann, dass dadurch dann eben das Spiel letztendlich entschieden wird.
Genau, und kurz danach macht Van Brederode das, was ich glaube, was er noch häufiger in dieser Saison machen wird, nämlich nicht so einen Alleingang, wie er es vorher gemacht hat. Das war unter tatkräftiger Mithilfe von Jan Regensburg, auch wenn es da vielleicht den ein oder anderen Verein gibt in der zweiten Liga, wo man sowas auch nochmal hinkriegen könnte, würde ich sagen. Ja, okay. Aber trotzdem wird er dann in einer ähnlichen Situation, geht auf den Gegenspieler drauf und wird gefoult und zieht Freistoß, und es gibt die gelb-rote Karte gegen den Gegenspieler. Und ich glaube, sowas ist etwas, was wir noch deutlich häufiger von ihm sehen werden, wenn er denn mehr Spielzeit bekommt. Also, dass er nur durch einen Foul gestoppt werden kann und dann halt einen Elfmeter zieht, Querstrich, einen Freistoß zieht, und der Gegner bekommt eine gelbe Karte. Und ich meine, das kennen wir auch schon von Juna Nimic, und das jetzt nochmal hat auf beiden Seiten, das ist schon nicht schlecht.
Der zeigt es dann ja auch, der Besagte, indem er auch nur noch von einem durch einen Foul gestoppt werden kann, dann wenig später.
Ja.
Ja, rote Karte, Elfmeter. Und Vincent Vermey macht es auch ganz gut. So will man einen Elfmeter schießen und steht 3-0. Aber zu diesem Zeitpunkt, ne, wichtig, das 3-0, will ich gar nicht sagen, aber an dem Sieg der Fortuna hat zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, niemand mehr zweifelt.
Aber schön, dass Vincent Vermey halt trifft, ne? Also ist ja für ihn vielleicht auch gar nicht so unwichtig.
Fall,
ja.
Es wirkte ja so auf jeden Fall. Sein Jubel wirkte sehr befreit.
Ja, ich glaube auch, also auch wenn es ein Elfmeter-Tor ist, ne, das am neunten Spieltag dann endlich dein erstes Tor zu machen, das ist einfach wichtig für einen Stürmer. Und ich glaube, wir haben letztes Jahr gerade in der Rückrunde ja auch gesehen, welchen Anspruch Vincent Vermey an sich selbst hat. Und dass ihm das vielleicht irgendwie auch das ein oder andere Mal ein bisschen dass er sich da eben auch ein bisschen selber im Wege stehen kann, wenn er halt seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt. Und umso besser, dass er dann jetzt für diese Saison auch mal sein Konto eröffnet hat.
Ja, und wir wissen ja auch, wenn die Ketchup-Flasche bei Vincent Vermey auf ist, dann ist sie auf. Leider ist sie dann vielleicht in der Rückrunde wieder zu, das weiß man nicht, aber es darf jetzt erstmal ordentlich Ketchup auf die Pommes drauf. Vielleicht ja auch schon am nächsten Samstagabend.
Ja, ich möchte nichts mehr
zum Spiel sagen. Ja,
doch, bitte. Ich möchte nochmal kurz den Vergleich zur vergangenen Saison ziehen. Da stand man nach 9 Spielen fast von den Toren identisch da. Auch damals hat man nur 7 Gegentore in den ersten 9 Spielen bekommen und 15 geschossen. Ich meine, wenn jetzt die Chance von Johannesson nicht zurückgepfiffen worden wäre, dann wäre das Torverhältnis wahrscheinlich identisch, 15-7. Nur dieses Jahr schafft man es, 5 Punkte mehr als im letzten Jahr mit diesen Toren zu holen. Ja, und das ist schon eine Qualität und nicht schlecht, dass man jetzt schon 20 Punkte auf der Habenseite hat.
Das finde ich jetzt ein bisschen niederschmetternd eigentlich, dass du das so, aber ich will, niederschmetternd ist das falsche Wort, aber ja, es ist relativiert vielleicht ein bisschen, aber eigentlich vielleicht auch nicht.
Was relativiert ist?
Naja, das hätte auch leicht anders kommen können. Aber das ist uns ja klar, es ist ja jetzt kein dominanter, wir hauen alles weg, Fußball, den die Fortuna macht, sondern es kann natürlich auch anders kommen, ist es aber bis jetzt nicht. Also außer gegen HSV und gegen Dynamo Dresden. Also es gab schon so ein paar Momente, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, aber also trotzdem, also am Ende der letzten Saison hat man ja dann einen deutlich höheren Toreschnitt, als wir jetzt momentan haben. Und da hat es auch einige Anlaufschwierigkeiten gegeben. Deshalb wollte ich es nochmal sagen.
Ja.
Und da kam man dann auch erst mit Laufe der Hinrunde irgendwann ins Rollen und hat mehr Tore geschossen. Zum Beispiel 4 gegen den ersten FC Kaiserslautern.
Aha!
Ja.
Ach so, wie viele
davon kann ich mich nur noch Vincent Vermeer machen?
Ja, ob man diese Woche auch 4 Tore schießen wird, lasse ich erstmal in den Raum gestellt. Man hat ja jetzt gegen Regensburg immerhin das erste Mal in dieser Saison überhaupt 3 Tore geschossen. Also sollten wir da vielleicht nicht übermütig werden. Aber dass man letzte Saison 4 Tore geschossen hat, das werden sicherlich noch einige wissen.
Übrigens auch am 10.
Genau,
Spieltag. Auch am
10. Spieltag. Mhm. Und übrigens genau heute vor einem Jahr. Also ich glaube, viele von euch werden noch wissen, wo sie heute vor einem Jahr gewesen sind. Gute Erinnerungen für die meisten, wenn nicht doch alle Fortuna-Fans sogar. Mhm. Ja, und ich glaube, nicht die allerbesten Erinnerungen für die Lauterer, die ja dann auch das Rückspiel verloren haben. Danach ging es halt so richtig schlecht. Man rutschte dann eigentlich aus dem Aufstiegskampf raus bis in den Abstiegskampf hinein. Am Ende wurde Dirk Schuster entlassen. Und das alles hat eben dafür gesorgt, dass eben mittlerweile Markus Anfang Trainer ist bei Kaiserslautern. Und man eigentlich relativ souverän irgendwo im Mittelfeld steht. Ich glaube, der Anspruch in Kaiserslautern dürfte wahrscheinlich doch ein kleines bisschen höher sein, wenn man sich anschaut, wie viel da die letzten Jahre investiert worden ist und wie viel eben auch ja besonders halt eben von dem Investor halt dazugegeben wurde, um halt Transfers zu tätigen. Kann ich mir schon vorstellen, dass man da eigentlich sich zumindest vorstellen würde, dass man im ersten Tabellendrittel mitspielt. Man hatte eigentlich auch einen ziemlich ordentlichen Saisonstart dieses Jahr. Dann kamen allerdings 5 Spiele ohne Sieg und jetzt erst am Wochenende konnte man da den Trend ein bisschen umdrehen, indem man 3:0 gegen Paderborn gewonnen hat. Also auf jeden Fall auch ein ganz gutes Ergebnis. Also kommen die Lauterer mit frischem Rückenwind nach Düsseldorf. Bisher ziemlich auffällig ist, dass sehr viel rotiert wird. Also sowohl vom Personal wird da viel durchgetauscht, als auch das System, das halt sehr, sehr häufig gewechselt wird. Also fällt mir da schwer, jetzt eine klare Aussage zu treffen, was man da erwarten dürfte. Ich glaube allerdings, dass das Lautern mit einem 4-3-3 beginnen wird, weil das ist, was man auswärts bisher am häufigsten gespielt hat und auch gegen Top-Teams häufiger gewählt hat. Lassen wir uns da mal überraschen. Was haben die Lauterer für Stärken? Besonders möchte ich da erstmal die Standards hervorheben. Man hat zum Beispiel mit Clement und mit Marlon Ritter sehr starke Standardschützen. Man hat aber eben auch vor allen Dingen die Leute, die, wenn die Standards nicht direkt aufs Tor gehen, das ist auch sehr gefährlich, die aber halt eben auch die Standardflanken sozusagen verwerten können. Man hat sehr, sehr gute Kopfballspieler, man hat viel Qualität auf der Innenverteidigerposition und auf der Sechserposition, auf der im zentralen Mittelfeld hat da großgewachsene Leute, die halt wirklich auch immer gefährlich sind. Die Tendenz der Angriffe ist so, dass sehr, sehr häufig über rechts gespielt wird. Allerdings gibt es sehr viele Spieler bei Lautern, wo man gerade nicht so genau sagen kann, ob es halt für den Samstag reichen wird. Also Spieler, die von Verletzungen zurückkommen, die so ein bisschen angeschlagen sind. Kann man nicht so richtig einschätzen und das gilt auch für die Rechtsverteidigerposition, wo halt Jamera, den man von Nürnberg geholt hat vor der Saison, jetzt ein bisschen angeschlagen ist. Der Ersatz wäre der uns wohlbekannte Jean Zimmer und ist natürlich irgendwie jemand, der glaube ich in Lautern immer irgendwie 1-2 Klassen besser spielt, als er das bei der Fortuna gemacht hat, aber glaube ich auch niemand, vor dem wir uns jetzt Angst und Bange werden müssen, wenn der halt über die rechte Seite anschiebt, ehrlicherweise.
Jinx ist in.
Jinx ist in, auf jeden Fall.
Willst du noch irgendwas zu Marlon Ritter sagen? Vielleicht.
Ja, kommt vielleicht gleich noch.
Ja,
super. Eine weitere Sache, die vielleicht so ein kleines bisschen blöd ist jetzt aus unserer Fortuna-Sicht, ist, dass, wenn man sich anschaut, wo die Lauterer Probleme haben beim Verteidigen, dann ist das eigentlich vor allen Dingen dabei, gegen ein starkes Zentrum die Steckpässe zu verteidigen. Also das heißt, da jetzt einen Shinta Appelkamp in Topform zu haben, der da im Zehnerraum in den Zwischenräumen brilliert und den einen oder anderen Ball halt durch viele Abwehrbeine in den Lauf vom startenden David Kovnatski schnickt, würde uns gerade super zu Gesicht stehen. Das haben wir allerdings nicht. So ehrlich muss man sein. Ich glaube, wir können gleich wahrscheinlich auch nochmal zwei Sätze dazu verlieren, ob wir erwarten, dass Appelkamp nochmal starten wird oder nicht. Aber man kann wirklich nicht genug hervorheben, wie schwer es halt eben sein wird, Lautern mit Flanken, mit Standards etc. zu knacken, weil sie einfach so unglaublich kopfballstark sind. Sind da, glaube ich, auch irgendwie die zweitbeste Mannschaft in der Liga. Und auch sonst ist es halt eben eine Markus-Anfang-Mannschaft. Das ist jemand, der sich in der zweiten Liga wirklich sehr, sehr gut auskennt, der weiß, was er da machen muss. Und das ist halt eben auch eine Mannschaft, die relativ typisch ist. Eher ein Umschaltfokus, würde ich sagen, wie bei den meisten Teams in der Liga, aber dann schon irgendwie auch ein Mix. Also die können wirklich auch durchaus was mit dem Ball anfangen und wissen vor allen Dingen halt auch, wo sie zu stehen haben, weil die krassesten Laufwunder sind sie halt nicht. Also es ist schon wirklich auch eher ein reaktiver Ansatz. Man ist vorletzter bei den gelaufenen Kilometern, letzter bei den intensiven Läufen. Da ist allerdings die Fortuna auch vorletzter. Also das kann wirklich einfach immer ein Zeichen dafür sein, dass eine Mannschaft halt einfach keine überflüssigen Kilometer machen muss. Kann immer ein Zeichen für Qualität sein. Grüße nach Köln. Und 15. ist man bei den Sprints. Also es ist nicht zu erwarten, dass man sich da halt komplett totrennen wird jetzt am Samstag, auch weil die Fortuna irgendwie durchaus, glaube ich, diese Saison bisher weniger Meter macht, als sie das letzte Saison gemacht hat. Ja, dann können wir natürlich irgendwie nochmal auf ein paar Einzelspieler schauen. Marlon Ritter und John Zimmer wurden jetzt ja eigentlich schon erwähnt. Den dritten Ex-Fortun, der noch da ist, mit Boris Tomjak, sollte man auch nochmal erwähnen. Eigentlich vielleicht bisher sogar derjenige, der beste Spieler gewesen ist, der Lautra in der bisherigen Saison, ist halt von der Innenverteidigerposition nochmal eins nach vorne gerückt, auf die Sechs, ist allerdings jetzt verletzt und wird Samstag nicht spielen können. Also das ist auf jeden Fall ein kleiner Vorteil für die Fortuna. Und es wird da gerade halt, wie gesagt, es geht viel Rotation bei den Lauterern noch so ein bisschen durchgetauscht und man kann nicht so ganz klar sagen, wer ihn da ersetzen wird. Wie gesagt, es gibt einige Spieler, wo man halt eben, wo ich jetzt nicht sicher bin, ob es da für den Samstag reichen wird. Thema Verletzungen. Wir müssen natürlich kurz über Ragnar Ache reden. Wenn der nicht verletzt ist, schießt er eigentlich immer sofort ein Tor. Unfassbar. Ja, also mit Sicherheit einer der besten Spieler in der zweiten Liga, hat eine krasse Quote, aber ist eigentlich immer zwischen zwei Verletzungen und eben jemand, auf den die Lauterer extrem angewiesen sind. Ich meine, das haben wir auch letzte Saison gesehen. Er hat sich da genau bei dem 4:3, über das wir geredet haben, verletzt und danach beginnt halt eben dieser Negativlauf der Lauterer. Dann würde ich nochmal kurz auf Lukas Söch hinweisen, Neuzugang aus der Regionalliga. Das sind ja immer so kleine Transfers, die mich begeistern. Hat man von Lokomotive Leipzig geholt, ist auch ein Innenverteidiger, aber ein sehr untypischer Innenverteidiger. Der ist in den Büchern von vielen Scouts aus der zweiten Liga letztes Jahr aufgetaucht, weil er halt so unglaublich torgefährlich gewesen ist. Hat 13 Mal getroffen in der Regionalliga, hat jetzt ein bisschen gebraucht, um sich in Lautern durchzusetzen, hat jetzt an den ersten Spielen halt auch in der zweiten Mannschaft gespielt, hatte dann beim vorletzten Spiel halt den ersten Minuteneinsatz, jetzt gegen Paderborn den ersten Startelf-Einsatz, hat dann auch sofort ein Tor gemacht und halt auch sehr, sehr gut gespielt. Also es könnte sein, dass der jetzt direkt Feuer fängt und ist wirklich ein super interessanter Spieler, weil er halt eben diesen Offensivdrang hat und Man ist halt irgendwie auch dabei, ihm gerade eine Rolle dafür zuzuschneiden. Also es kann gut sein, dass man Lautern jetzt häufiger mit so einer Art Dreier, also halt mit einer Dreierkette sehen wird, wo er dann halt, wo die Außenverteidiger nicht so krass beide mit nach vorne schieben werden, sondern halt Lukas Söch dann in so einer Art Libero-Rolle, wie wir das halt wirklich aus der Vergangenheit kennen, halt so eine freie Rolle haben wird, um halt mit nach vorne zu gehen. Bin ich super gespannt, ob wir da halt was von sehen werden. Gegen Paderborn gab es das jetzt auch schon teilweise zu sehen. Genau, also den würde ich euch nochmal so kurz ans Herz legen. Und ein letzter, auf den wir jetzt nochmal leider kurz zu sprechen kommen müssen, ist Yannick Mause, ganz besonderer Freund. Letztes Jahr Torschützenkönig bei Ingolstadt gewesen, ist dann jetzt zu Lautern gewechselt und soll da den Sturm verstärken. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass es da diese Sport Inside-Reportage gab bei Alemannia Aachen über die letzten Jahre, wo Mause davor gespielt hat, wo dann klar wurde, genau, dass er seit längerer Zeit in Aachen mit Neonazis rumhängt bzw. abgehangen hat. Und da wurde sich dann irgendwie auch eher sehr, sehr halbgar für entschuldigt und gesagt, dass da bei diesen ganzen gemeinsamen vielen Treffen, die es da gegeben hat, nicht über politische Sachen geredet wurde und so weiter, wer es glaubt. Weiß ich halt nicht so genau. Zwei so kleine Details, die dann halt noch auffallen, ist, dass er halt die Rückennummer 18 trägt und direkt auf seiner Instagram-Frontpage halt seine Stories betitelt hat, also die kann man dann ja irgendwie ne, so Stories zusammenfassen und die Überschrift für diese, für Yannick Mause Stories sind zwei Blitze. Das ist mit Sicherheit alles nur Zufall, aber ganz besonderer Freund auf jeden Fall.
Grüße ja. Nicht.
Grüße auf gar keinen Fall.
Richtig. Ich lese hier kein Jinx in. So. Das ist ein bisschen Stimmungstöter gewesen. Jetzt, aber richtig ja. Gut, dass du es gesagt hast.
Ich wollte nochmal darauf hinweisen.
Ja, ist auch viel wichtig. Ja.
Das wollte ich nochmal fragen. Gehst du jetzt davon aus, dass wir den auswärts ersten FCK sehen mit Viererkette oder gehst du davon aus, dass es schon die Dreierkette jetzt auch in Auswärtsform gibt?
Ich gehe von der Viererkette aus. Okay. Aber man kann es halt wirklich schwer sagen, weil ich glaube, die letzten fünf, sechs Spiele hat man fünf, sechs Startsysteme gespielt. Da wird dann halt irgendwie auch ja dann im Spiel noch häufig noch verändert. Also es ist wirklich schwer zu sagen, ja. Nur ist aber halt das System, was halt irgendwie ohne Süch ist, es geht jetzt irgendwie gerade darum, für Lautern halt ein Kaiserslautern ohne Boris Tomjak zu entwickeln. Allerdings ist halt irgendwie, wenn man eher auf Stabilität gehen wollte, und ich kann mir schon vorstellen, dass man das gegen die Fortuna machen wird, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man das halt versuchen wird, aber vielleicht wird man das sehen, wenn Lautern zurückliegen sollte, und machen wir uns nichts vor, früher oder später wird Lautern an diesem Tag hoffentlich zurückliegen.
Oh, oh, oh.
Lou will es einfach jetzt wissen. Das sehr ist sein. Jetzt ja. Einfach, ne?
Wenn ich jetzt einmal dabei
no
bin.
No breaks.
Genau.
Okay. Ja, wie wird es die Fortuna angehen? Also ich denke mal, man wird den Wechsel zurück machen. Arc wird für Appelkamp wieder reinkommen. In der Innenverteidigung ist momentan ein absolutes Überangebot. Alle, die reinkommen, machen es gut und bald ist Jamil Siebert wieder da. Interessant wird zu sehen sein, ob die Außenverteidigung wieder umbesetzt werden kann, wie vor der Länderspielpause, oder was da passiert.
Aber wenn das geht, dann passiert das auch.
Genau, aber es wäre schon interessant.
Bei Ioa, das ist ja die Frage, da bin ich mir nicht so sicher, also ob er dann halt Ioa.
Ich habe Tune halt sogar in der Pressekonferenz gesagt, dass eigentlich der ursprüngliche Plan gewesen wäre, mit Emma links zu spielen und mit Lunda rechts. Also ich glaube, das scheint jetzt bis aufs Erste erstmal die Wunschaufstellung zu sein. Dann ist Gavori irgendwie erstmal außen vor. Und wenn es jetzt um Muskelprobleme geht, würde ich auch einfach hoffen, dass halt Gavori und Lunda bis Samstag jetzt einfach dann auch wieder bereit sind und man dementsprechend dann eben auch hinten wieder aus dem Vollen schöpfen kann.
Ja, und Innenverteidigung halt angesprochen, Übersetzung. Ich meine, Tim Oberdorf ist bei den Leistungen, die er in letzter Zeit und eigentlich schon seit, ja, seit fast einem Jahr jetzt anbietet, gesetzt. Und ich denke, Hoffmann wird zurück rein rotieren.
Ich gehe auch, davon aus.
Auch wenn ich sagen muss, dass Jordi De Weijs eine astreine Partie gemacht hat,
ja, gegen Regensburg. Stimmt, aber gegen Regensburg, ne?
Ja.
Nicht gegen Ragnar Ache. würde ich jetzt Thio nicht vorwerfen, wenn er da wieder zurückgeht.
Und das Beste an dieser Debatte eigentlich ist, also ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist mir auch einfach relativ egal. Also ich würde mich mit allen Optionen irgendwie okay fühlen. Ich bin eigentlich auch überzeugt, dass es Hoffmann sein wird und der hat auch jetzt eigentlich genug gute Spiele gemacht diese Saison, dass es eigentlich wenig Sinn macht, ihn da nicht wieder reinzunehmen. Aber wenn man sich jetzt halt für De Weijs entscheiden sollte, dann ist das, glaube ich, nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist irgendwie was, wo ich mit großen Bauchschmerzen dann irgendwie in dieses Spiel reingehen muss. Ja.
Ich ärgere mich gerade, dass wir Quaschi nicht noch gesondert lobt haben in der Besprechung des Regensburg-Spiels, weil das hat er sich eigentlich verdient. Das möchte ich jetzt hier quasi noch so hinten reinschieben, auch wenn es wirklich nur noch so ein Ranheften ist. Aber wo wir gerade über Innenverteidiger sprachen, fiel mir das auf, dass er ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Meiste Pässe gespielt bei der Fortuna, was auch sehr viel aussagt über das Spiel. Aber ist egal. Wow.
Ja. Okay, das ist eine Statistik, die mich jetzt, also auch wenn es jetzt wirklich extrem im Nachhinein ist, noch hinten dran gesetzt, aber die mich wirklich sehr überrascht. Also gerade, weil ich das Gefühl hatte, dass er einfach immer eher immer die Sicherheitsentscheidung halt getroffen
hat. Ja, hat er. Ja, aber er hat viele Pässe gespielt. Ja, aber es war halt alles gut. Also okay, wir wollen jetzt nicht nochmal da reinrutschen. Ich glaube aber, also wir haben von dem 4-3 gesprochen. Irgendwie, ich habe so ein Bauchgefühl, es wird kein total schlechtes Spiel. Es wird halt vielleicht, es wird kein berauschendes Spiel, aber das ist vielleicht auch die Fortuna im Jahr, in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2024. Aber Lautern macht eigentlich immer Bock, muss man sagen.
Ja, das ist eigentlich genau das Spiel, das du haben willst. Irgendwie ein Gegner, den man total verabscheut, aber halt auf die richtige Art und Weise.
Genau. Nicht so wie Leipzig oder so.
Genau.
Sondern die haben sich auch wirklich redlich verdient. Ja.
Gut, wir halten fest. Ragnar, Regensburg, Hauptsache Zweiter. Und
das war jetzt
letzte Woche haben wir uns wieder.
Das ist leider nicht angekommen.
Ja, auch, aber gut. Es ist wie ein langer Pass von Marlon Ritter in die Spitze. Auch der wird nicht ankommen. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.